Habt ihr Angst im Dunkeln? Und wenn nicht, dann ist es heute mal wieder Zeit, um Angst im Dunkeln zu haben. Hi, ich bin Jasmin.
Und ich bin Theresa.
Und wir melden uns zurück nach einem kleinen Päuschen, aber...
Ungeplante Pause.
Wie die Resi so schön sagen würde, Slave ist ja, dazwischen gekommen.
Es war am Anfang war mal eine, diese Laberfolge bei deinem Geburtstag und bei mir sind wir nicht mehr zu einer Laberfolge gekommen irgendwie.
Und dann war's
hatte
vorbei.
Ich Geburtstag, dann war Schulschluss und irgendwie ab Schulschluss, da glaubt man immer, ja, jetzt hat sie eh so viel Zeit mit Ferien und so. Aber nein, ich habe Freizeitstress und mein Stress lässt sich ja dann auch nicht. Vorher haben wir ja ein einigermaßen gleich getaktetes Leben gehabt, so arbeiten und am Abend haben wir Zeit. Aber auf einmal habe ich so viel Freizeitstress gehabt, das war ganz, ganz massiv und ich merke schon, ich rede Dialekt. Huiuiuiui. Entschuldigung, ich werde mich bemühen. Ja, der Freizeitstress. Aber jetzt sind wir zurück.
Ich gebe zu, ich hatte auch ein bisschen Freizeitstress. Ich hatte Besuch in München von den Österreichern, weil ich habe Geburtstag gefeiert und wer war nicht dabei? Die liebe Theresa.
Ja, eine Freundin von mir hat einen runden Geburtstag. Das hat Priorität. I'm sorry.
Ich weiß, geht vor. Und es war auch, der Termin war auch schon ein Jahr im Voraus von der Freundin reserviert. Ich bin da halt irgendwann um 3 Wochen vorher um die Ecke gekommen.
Na, das stimmt nicht. Du hast dich gemeldet, glaube ich, 2 Monate vor der Feier. Hätte ich an dem Tag Zeit und ich so, nein, Jasmin, das ist der eine Tag, an dem ich keine Zeit habe für deine Geburtstagsfeier in München. Und du hast es trotzdem an dem Tag gemacht, ja?
Ja, ich konnte nicht.
Also eigentlich bist du so, der Buhmann, nicht
ja,
ich.
Ja, ich weiß, das habe ich ja gerade gesagt. Ich bin viel zu kurzfristig um die Ecke gekommen. Aber macht nichts.
Du bist nicht zu kurzfristig um die Ecke gekommen. Du hast gehört, du hast 2 Monate vorher... Und hast dich entschieden, du machst es an dem Tag, wo ich nicht dabei sein kann. Naja, du wolltest mich nicht dabei haben. Du hast mich ausgeschlossen.
Nächstes Wochenende muss ich arbeiten. Das Wochenende drauf muss ich auch arbeiten. Das Wochenende drauf sind wir gemeinsam in Bratislava. Dann die 2 Wochen drauf sind die Türken da, also meine türkische Verwandtschaft. Und dann die Woche drauf sind wir, glaube ich, schon Ende August. Und ich glaube, da möchtest du auf Urlaub fahren.
Das ist vollkommen richtig, das stimmt.
Na, schau.
Schwierig. Ja, Freizeitstress. Ich hab jetzt einfach 8 Wochen frei noch. Oder wie viel habe ich noch? 7,5 Wochen. Oh, schon so wenig. Oh. Na, Luxusproblem. Aber trotzdem, das ist dann einfach der Stress, dass man das auf einmal so gut nutzen muss.
Ja, ich
aber,
verstehe das.
Ja, momentan ist ein Albtraum in Wien, weil wir sind ja der Grusel-Podcast und ich kann euch sagen, Jasmin, dadurch, dass wir heute aufgenommen haben, zwingt mich dazu, für jetzt wahrscheinlich mindestens 2-3 Stunden, wir werden wahrscheinlich mehrere Sachen aufnehmen, in meiner 30 Grad warmen Wohnung zu sitzen. Ich darf nicht lüften, ich darf meinen Ventilator nicht einschalten, weil das macht ja, sorgt ja für Hintergrundgeräusche. Also ich sitze hier in meinem persönlichen Albtraum in der 30 Grad heißen Wohnung, obwohl es 8:45 ist am Abend.
Wärst du doch in unserem Dorf geblieben. Ich bin nämlich auch gerade in unserem Dorf. Wir hätten eine Live-Session machen können und hier ist gerade kühl, weil es gerade einfach stürmt wie Sau und ich glaube, es ist jetzt mittlerweile, wir sind auf kuschelige... Weiß ich nicht, 23, 24 Grad runter?
Ja, ich nach einer Zugfahrt, die statt 2 Stunden, 3,5 Stunden dauerte, bin ich jetzt hier in der Hitze. Juhu. Na gut, aber ist ja jetzt wurscht. Ich beschwere mich nicht.
Kannst du das eigentlich verifizieren? Mal wieder, wir sind ja, ganz ehrlich, wir Österreicher müssen uns mal loben, wo Lob gebührt. Denn wir haben mal wieder einen Stockerlplatz gemacht, einen Treppchenplatz. Wir sind das unfreundlichste Land der Welt. Aber wir haben zeitlich auch die lebenswerteste Stadt der Welt, nämlich in Wien. Und ganz viele Kommentare waren dann so drunter. Die waren wahrscheinlich, haben die böse Umfrage mit dem unfreundlichsten Land nur in Wien gemacht. Warum auch immer, weil anscheinend in der lebenswertesten Stadt leben die unfreundlichsten Menschen angeblich. Theresa, du bist gerade in Wien. Kannst du das verifizieren?
Ich würde sagen, wir sind ehrlich. Wir sind authentisch. Wir verstellen uns nicht. Wenn wir schlecht drauf sind, sind wir schlecht drauf. Und das ist aber okay so. Ich finde, Wien ist nicht irgendwie extrem unfreundlich. Ich finde aber andere Länder oder andere Städte dafür so richtig fake-freundlich, wo ich mir denke, so, das ist doch nicht ernst gemeint, dass mich gerade die Kassiererin hinterm Supermarkt fragt, wie mein Tag ist und dann so ultra scheißfreundlich zu mir ist, wo man denkt, na, das glaube ich ja nicht. Ich würde sagen, wir sind authentisch.
Ich glaube, du hast gerade den Stockerlplatz verifiziert.
Ja, das ist okay. Ich kann damit leben.
Das macht nichts, wir mögen unseren Kranz, das ist schon okay.
Jetzt hast du mir eigentlich meine perfekte Überleitung versaut, Jasmin.
Oh, excuse me, was wäre die perfekte Überleitung gewesen, bitte?
Weil ich gesagt hätte, ich sitze hier in meinem persönlichen Albtraum bei 30 Grad in der Wohnung, wo ich nichts aufmachen darf. Und es geht heute um einen Horrorklassiker, wo Albträume auch eine wichtige Rolle spielen. Einen Horrorklassiker, einen Film. Und zwar sagt ihr das was? Ihr wisst es ja eigentlich, wir sind jetzt beide nicht so die mega Horrorfilm-Fans, aber ich glaube, den kennt man schon. Kennst du A Nightmare on Elm Street?
Ja, das ist mit Freddy Krüger, oder?
Ja, voll gut. Dann kannst du gleich mal erklären, worum geht's denn da drinnen?
Der Freddy Krüger bringt Kinder in ihren Träumen um und die Eltern wissen, glaube ich, nicht, wie sie sie retten sollen.
Genau, ja. Also für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gekannt haben, der Film ist ja schon relativ alt, von 1984.
Ich habe den aber tatsächlich nie gesehen, ne? Das ist nur, was ich weiß.
Ja, voll. Es ist so ein bisschen, ein paar Sachen weiß man so, vielleicht Allgemeinbildung, aber ich wusste zum Beispiel nicht so im Detail. Also grundsätzlich geht der Film darum, dass vier Teenager, die haben Nacht für Nacht immer wieder die gleichen schrecklichen Albträume. Und die Hauptfigur in diesen Albträumen ist immer ein gewisser Freddy Krüger. Das ist ein einst perverser Kindermörder.
Den gibt es voll oft als Halloween-Kostüm, weil der so hässlich aussieht.
Das ist so ein Klassiker. Ich glaube, der ist ein bisschen wie Mike Myers. Der ist einfach immer dabei. Das ist auf jeden Fall ein Kindermörder. Und der wurde damals von den Eltern der Opfer gejagt. Also von diesen, er war, hat er Kinder missbraucht und wurde von denen hingerichtet. Aber der Film sagt quasi, dass Freddy nicht tot ist. Sein Geist hat überlebt und der sucht nach neuen unschuldigen Opfern. Und dabei ist ihm dazu imstande, zwischen Traum und Wirklichkeit das quasi die Grenze zu überbrechen und alle, die von ihm träumen, die kann er eben auch auf grausame Art und Weise umbringen. Und die einzige Möglichkeit, ihm nicht zum Opfer zu fallen ist, es besteht darin, dass man um keinen Preis einschlafen darf. Man muss wach bleiben.
Ja, aber da stirbt man ja dann auch irgendwann sowieso, oder?
Ja, ich habe mir auch gedacht, das kann kein Happy End sein, der Film. Weil aber so habe ich es gelesen. Ich kenne den Film nicht, aber Horrorfilme haben meistens kein Happy End. Aber ja, wenn man halt einschläft, dann passiert halt dieser, und dann kommt dieses berühmte Lied, dieses 1, 2, Freddy, komm vorbei. 3, 4, steht er vor der Tür. 5, 6, nimm dein Kruzifix. 6, 8, 7, 8, schlafe nicht einmal Nacht. Dann kommt er und dann bringt er dich um.
Bäh.
Also Kurzfassung, er dringt in Albträume von Teenagern ein, tötet sie dort auf qualvolle Weise und entkommen kannst halt nur, wenn du wach bleibst. Und ja, das ist eben vermutlich kein Happy End. Und ich bin da heute so zufällig drüber gestoßen und ich fand den Funfact total krass. Das basiert angeblich auf einer wahren Geschichte.
Hä?
Und jetzt mal grundsätzlich, weil wie ich das gesehen habe, ich kannte nur so die grobe Rahmenbedingung, also Rahmenhandlung von dem Film. Jetzt rate einfach mal, was glaubst du, was ist da die wahre Begebenheit, die da dahinter steckt?
Der Pädophile, der von Eltern ermordet wurde?
Nee. Wobei ich sagen muss, es ist vielleicht nicht unbedingt die reale Vorlage, dass das wirklich so passiert ist, sondern es ist eher, wie sagt man?
Eine Legende?
Es basiert sozusagen auf einer realen Befürchtung von Menschen. Eine Befürchtung, die wirklich Leute hatten.
Dass sie in den Träumen umgebracht werden.
Ja. Und ich fand das irgendwie total crazy. Und ja, also das ist eine Geschichte, das basiert auf einer Geschichte, die vom wahren Leben inspiriert ist, die also nicht einfach nur vom Regisseur Wes Craven erfunden wurde, sondern tatsächlich kam er auf die Idee, als er in den 80ern, Anfang der 80er Jahren, nämlich 1981, eine Reihe von Artikeln in der LA Times gelesen hat, und daraus dann die Idee gezogen hat. Und das war nämlich so, im Jahr 1981 hat die eben in einer Reihe von ungefähr 3 bis 5 Zeitungsartikeln über eine mysteriöse Krankheit berichtet, eine Art Syndrom. Und in dem Jahr waren nämlich insgesamt 26 männliche Flüchtlinge aus Vietnam, Laos und Kambodscha aus völlig ungeklärten Gründen im Schlaf verstorben. Und die Ärzte waren ratlos und wussten nicht, an was es liegt. Und Craven hat eben diese Artikel gelesen und ließ sich dann inspirieren. Und ich habe einen von diesen Artikeln entdeckt im Archiv der LA Times, die ich später erwähnen werde. Die habe ich leider nicht gefunden, aber den einen
Alter,
kann ich vorlesen.
Alter, Hardcore-Recherche. Archiv der LA Times?
Nee, sowas dann auch nicht. Das habe ich schon gefunden, aber ich wollte dann die anderen finden und die habe ich dann nicht gefunden. Aber der Artikel, den ich gefunden habe, der ist von ein bisschen später, der ist von 1988, also der wurde 7 Jahre später veröffentlicht. Und ich fasse das mal zusammen, beziehungsweise ich lese die Ausschnitte vor. Ich habe das aber ganz ein bisschen gekürzt, damit du mal weißt, worum es damals überhaupt ging, sozusagen. Also Headline, der Tod im Schlaf von Asiaten ist noch immer ein Rätsel. Fast ein Jahrzehnt nach der ersten Meldung über das Syndrom kennen Ärzte immer noch nicht die Ursache einer seltenen Krankheit, bei der junge, männliche, südostasiatische Flüchtlinge im Schlaf sterben. Im Jahr 1981 begannen die Centers for Disease Control damit, einen mysteriösen Ausbruch plötzlicher, unerklärlicher nächtlicher Todesfälle bei scheinbar gesunden männlichen Einwanderern aus Vietnam, Laos und Kambodscha. Nur bei Männern. Es ist dann später wird noch von einer Frau geredet, aber es ist hauptsächlich nur Männer.
Okay.
Zu verfolgen. Laut Dr. Gib Parrish, einem medizinischen Epidemiologen des CDC, hat das in anderen ethnischen Gruppen unbekannte Problem inzwischen mehr als 104 Männer im Durchschnittsalter von 33 Jahren und eine Frau gefordert. Der Artikel ist 88 rausgekommen. Das heißt, bis dahin sind über 100 Leute dran gestorben. 98% der Todesfälle ereigneten sich zwischen 22 Uhr und 8 Uhr morgens. Im Jahr 1981, dem Jahr mit dem Höhepunkt dieser Todesfälle, starben 26 Männer, oft Hmong-Flüchtlinge, das ist so eine ethnische Minderheit, aus dem Hochland im Norden von Laos im Schlaf. Normalerweise wurden die Opfer einfach tot aufgefunden. Aber als die Ärzte schnell eintrafen, zitterten die Herzen der Männer oder zogen sich wild zusammen. Ein Symptom, das laut Parrish auf zahlreiche mögliche Ursachen zurückzuführen sein könnte. Und das ist jetzt der Ende des Ausschnitts, dass du mal weißt, um was es geht. Also es gibt so eine mysteriöse Krankheit, die betrifft irgendwie nur die eine Bevölkerungsgruppe, nämlich eben diese Flüchtlinge, die in die USA geflogen sind. Und eben die waren oft von dieser aus dieser ethnischen Gruppe, nämlich Hmong. Also das schreibt man H und dann Hmong hinten drauf. Ich weiß leider nicht genau, wie man das ausspricht.
Vielleicht waren die einfach so ein bisschen das, vielleicht hat deren Immunsystem auf irgendwas ganz krass reagiert.
Ja, ich dachte es mir, ja, möglich. Es ist aber auch, gleichzeitig wird dann wieder gesagt, aus Vietnam, Laos und Kambodscha, aber wenn das wirklich eine ethnische Minderheit ist, vielleicht haben die alle dasselbe Problem. Ich bin mir nicht sicher. Aber also das war der Artikel, den ich gefunden habe, der mal das so grob umreißt, was da los war. Aber Craven, das ist der Regisseur von dem Film, hat eben damals gesagt, dass er noch andere Artikel damals gelesen hat, die ich jetzt nicht gefunden habe. Weil in diesen Artikeln von damals wurde eben auch noch was anderes berichtet, nämlich, dass sich kurz daraufhin viele dieser jungen asiatischen Männer einfach geweigert haben, schlafen zu gehen, weil sie Angst haben, einen Albtraum zu haben und dass sie in dem dann umgebracht werden könnten. Also die Angst war, ja, die Angst war tatsächlich da, dass das irgendwas mit Albträumen zu tun haben könnte.
Und naja, auf der anderen Seite, wenn die alle im Schlaf sterben und quasi auch noch so zittern oder so weiter, dann hast du ja von außen betrachtet schon mal den Eindruck, okay, das hat was mit dem Schlaf zu tun, muss ja aber gar nicht sein. Also es wirkt halt dann einfach so.
Ja, es sind halt alle, die von dieser Gruppe da gestorben sind alle im Schlaf gestorben. Da ist niemand tagsüber mal umgekippt und ein paar Mal nachts. Das ist ihm alles in der Nacht passiert. Also 98% der Fälle zwischen 22 Uhr und 8 Uhr morgens. Und Craven, der hat dann dazu Interviews gegeben, auch was die Inspiration für seinen Film war. Und der hat dann immer auf einen Artikel verwiesen, den er da gelesen hat von einer kambodschanischen Familie, die das genauer beschrieben hat, was ihnen passiert ist, beziehungsweise mit ihrem Sohn passiert ist. Und die kamen eben nach Amerika, weil sie dem Völkermord in ihrem Heimatland entgehen wollten und sie haben es halt in die USA geschafft und alles war gut. Bis der kleine Junge in der Familie plötzlich Angst vor dem Schlafen bekommen hat, also das hat er auch so gesagt, weil er das Gefühl hat, dass ihn, wenn er schlaft, irgendetwas verfolgt im Traum und dass ihn das, was ihn da verfolgt, töten konnte. Und der Junge hat sich dann selbst gezwungen, tagelang wach zu bleiben, weil er nicht schlafen wollte und ist dann aber doch mitten in einem Albtraum gestorben, so haben das die Eltern berichtet. Und das war dann die Grundlage eben für A Nightmare on Elm Street. Und ich meine, da kommt jetzt nicht sowas, oh, es war ein Serienmörder wirklich dahinter, aber ich finde das so gruselig, diese Geschichte.
Aber hat man das heute irgendwie rausgefunden, was damals passiert ist?
Laut dem, also ich habe das jetzt so nachgegoogelt und da steht es nicht. Es ist aber dann gestanden jetzt, ich habe dann jetzt nochmal nachgelesen, dass es, also grundsätzlich haben sie dem Ganzen den Namen gegeben, Asian Death Syndrome. Also,
das klingt auch irgendwie falsch. Das klingt ja falsch.
Es hört sich total verkehrt an, so haben sie es dann genannt. Und es wird vermutet, dass es entweder das Sudden Explained Death Syndrome ist, wobei das hört sich auch nicht gut an, weil unexplained heißt auch, dass es nicht wirklich den Grund gibt, oder das Brugada-Syndrom oder vielleicht sogar eine Kombination von beiden. Und dieses Brugada-Syndrom, das ist eine Herzkrankheit und die ist ziemlich gemein, weil da wirken die Leute ziemlich, also die wirken eigentlich total gesund, das Herz wirkt total gesund, aber plötzlich kann man dann im Jugend- oder im frühen Erwachsenenalter einen plötzlichen Herztod erleiden. Und das weiß man halt meistens nicht so.
Aber ist es ansteckend, dass das auf einmal so viele da haben? Das ist ja schon eher, klingt ja eher wie so ein genetischer Defekt oder sowas.
Na, das ist schon ein Effekt. Also ich bin keine Medizinerin und ich habe mir das ein bisschen durchgelesen und da war aber auf jeden Fall so eine Karte, weißt du, wo man so sieht, dass es eine Mutation ist. So der Vater hat es und dann hat es die Mutter und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Da waren solche Aufstellungen darunter.
Ja, aber also das erklärt ja dann nicht, warum genetischer... immer so viele dann davon betroffen wären. Weil die werden das ja nicht alle gehabt haben.
Es könnte natürlich sein, dass das irgendwie in dieser Hmong, oder wie die halt heißen, in dieser ethnischen Gruppe, dass das halt irgendwie, dass sie da anfällig dafür waren, dass es irgendwie eine kleinere Gruppe war und sich das irgendwie dort besonders ausgebreitet hätte. Das heißt, das würde es ein bisschen erklären, aber dass das jetzt unbedingt im Schlaf auch immer passiert, das ist halt irgendwie ganz komisch. Also ich finde das irgendwie voll gruselig, weil vor allem, wenn dieses Kind berichtet, so von wegen, es hat das Gefühl, im Schlaf verfolgt es was. Ich sage jetzt nicht, dass das der Freddy Krueger ist, weil das ist natürlich dann davon abgeleitet worden, aber stell dir mal vor, da gibt es irgendwie so eine vietnamesische oder kambodschanischen Dämon oder sonst was und die haben das Land verlassen und der verfolgt sie oder irgend sowas. Das ist schon irgendwie, das ist jetzt weit hergeholt, weißt du, aber trotzdem, ja, ich finde den Gedanken irgendwie gruselig, dass da einfach, die wandern alle aus und plötzlich werden sie alle umgebracht und vielleicht ist das so quasi der Geist, der Dämon der Heimat, der denen nicht verzeiht, dass sie die Heimat verlassen haben.
Man auf jeden Fall verfolgt. Maximal spooky halt.
Ich finde das richtig gruselig und vor allem, dass nämlich, das macht, also ich kenne den Film nicht, aber tatsächlich überlege ich mir jetzt, ob ich mir den anschaue.
Nein, ich
mich weil ich das schon anschauen. Wieder so, ich finde das irgendwie cool, dass das auf sowas einigermaßen Wahren beruht und trotzdem noch so ein Mysterium ist, weil halt irgendwie nicht abschließend geklärt ist, woran die wirklich gestorben sind. Wobei ich gelesen habe, dass es halt sein könnte, dass sie deshalb verstörende Albträume gehabt haben und sich deshalb geweigert haben zu schlafen, weil sie halt von der Fluchterfahrung oder vielleicht von dem Trauma, was sie im Heimatland erlebt haben, halt einfach traumatisiert waren. Aber das erklärt ja auch nicht, dass die da sterben. Das erklärt die Albträume. Aber warum sind da so viele gestorben?
Also es kann sich schon sehr krass vieles auf deine Psyche auswirken, oder? So eine Flucht vielleicht. Und dann haben sie dort auch noch schlechte Lebensumstände.
Ich weiß nicht, wenn du dann vielleicht auch noch, wenn du wirklich dieses mutierte Gen hast und dieses Brugada-Syndrom hast und dann ist das irgendwie besonders anfällig dafür, weil du im Traum das alles nochmal durcherlebst und irgendwie, dass das dann irgendwie voll... Gibt ja auch so Leute, die erfahren was Schlimmes und bekommen einen Herzinfarkt, ja? Weil sie sich so schrecken, sozusagen. Vielleicht ist das dann irgendwie, hängt das dann irgendwie damit zusammen, aber ich finde das irgendwie...
Ist auf jeden Fall sehr spooky.
Das ist, ja genau. Und das ist die, unter Anführungszeichen, wahre Grundlage für A Nightmare on Elm Street.
Aber interessant eigentlich, wie bist du da drauf gekommen?
Ich war ein bisschen ideenlos und habe mich so durchgeklickt auf Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen und ich dachte mir so, kenne ich schon, habe ich schon... Also richtig zufällig bin ich nicht dran drüber gestolpert, aber ich bin dann so drüber gestolpert, weil ich mir so gedacht habe, so, der Film, der kann nicht auf einer wahren Begebenheit beruhen. Und dann dachte ich mir eben so, ja, da wird wahrscheinlich irgendwie der Freddy Krueger auf irgendeinem wahren Charakter beruhen. Und dann war es halt ganz was anderes. Und dann dachte ich mir irgendwie spannend.
Ist es auch.
Und ich finde auch einfach Freddy Krueger, ohne den Film jemals gesehen haben, ich finde, das ist einfach ein ultra gruseliger Horrorcharakter. Finde ich andere, weiß nicht, dieses Ghost-Faced von Scream, das finde ich irgendwie so, ja, ich weiß nicht so genau, oder selbst...
Das Ghost-Faced von Scream ist spätestens seit Scary Movie hat das so seinen Schrecken verloren.
Ja, aber ich finde auch Mike Myers, das schreckt mich irgendwie nicht so. Und tatsächlich, das ist eine von den wenigen Horrorfilmreihen, wo ich relativ viele gesehen habe, Halloween. Und ich finde das irgendwie, das hat mich nie so schockiert.
Warte mal, haben wir Halloween 20 gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, irgendeinen Halloween haben wir gesehen, aber boah.
Ich weiß nur, dass kam mal ein Remake raus oder eine Fortsetzung oder so. Ich glaube, eine Fortsetzung. Beim Original spielte diese eine bekannte Schauspielerin mit, die von Freaky Friday, die ältere, wie hießen die mit Lindsay Lohan gespielt hat?
Jamie Lee Curtis.
Ja, genau. Die spielt im originalen Halloween mit.
Ja, und die dann ist ja dadurch berühmt geworden. Das war ja ihr Durchbruch sozusagen.
Ja, wobei die waren Nepo-Baby, gell?
Hm. Ja, die waren
Nepo-Baby. So.
We know. Aber die hat immer gesagt, sie ist ein Nepo-Baby.
Ja, voll, sie hat es eh immer zugegeben. Und ich glaube nämlich, es gab dann zwischendurch einige Teile seit den Originalen, aber das waren immer so entweder Remakes, aber die haben sich nie so da, also das, die waren so offiziell nie mit den ursprünglichen Teilen verknüpft. Und dann aber ist irgendwann mal das im Fernsehen gelaufen, dass vor ein paar Jahren ist ein offizieller Teil rausgekommen ist, der da eben anknüpft. Und ich glaube, Jamie Lee Curtis hat auch wirklich mitgespielt und den habe ich mir angeschaut.
Ja, hat sie. Ich kann mich erinnern, ich habe den Trailer gesehen.
Ja, und das habe ich mir dann irgendwie gedacht, so, ja, es gab schon ein paar Schreckmomente, aber ich finde den irgendwie, es gibt so Charaktere, die sind so ein bisschen ausgelutscht von der Popkultur. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die hat man schon irgendwie so oft gesehen, aber ich finde Freddy Krueger, vor dem habe ich irgendwie richtig Schiss, weil ich habe das schon öfter erzählt, da gab es ja mal, mittlerweile habe ich es wirklich schon ewig nicht mehr gespielt, aber es gab ja dieses Horrorspiel, das hast du eh mal mit mir gespielt, dieses Dead by Daylight.
Ja, das stresst total.
Ja, wo man immer, da gab es immer, ein Spieler spielt einen Mörder und der spielt halt, du spielst halt online gegen andere und du bist entweder Überlebender oder eben der Mörder und du musst ihm entkommen und da patchen die immer wieder mal neue Charaktere dazu und machen auch manchmal so Kooperationen mit irgendwelchen bekannten Franchises. Es gibt auch Mike Myers. Und die haben mal den Freddy Krueger dazu gepatcht. Und das war der allergruseligste Kerl, gegen den man spielen hat können. Der ist immer so aus dem Nichts aufgetaucht. Dann hat man immer so leicht diese Melodie gehört, kurz bevor er die Dimensionen gewechselt ist. Das war so ultra spooky. Und irgendwie, der ist irgendwie gut gealtert. Ich finde, der ist noch nicht ausgelutscht, meiner Meinung nach.
Ich habe tatsächlich noch nie einen Film von ihm gesehen. Von daher, für mich ist er überhaupt nicht ausgelutscht. Aber ich habe auch irgendwie nicht vor, das zu ändern. Weil ich kann, also ich habe mal bei so YouTube-Reviews, wo sie halt über Horrorklassiker geredet haben, Ausschnitte von dem Film gesehen. Und da spritzt mir ein bisschen zu viel Blut.
Ja, weil ich denke mal irgendwie so, ich meine, ich glaube, ich habe in einer, war das in der letzten Folge oder vorletzten Folge mal drüber geredet, dass ich mich zu Tode gefürchtet habe bei Tanz der Teufel, der auch irgendwie uralt ist. Aber trotzdem denke ich mir bei dem jetzt irgendwie, wie schlimm kann es denn sein? Es ist ein Film aus den 80ern. Die Special Effects werden mich jetzt nicht vom Sessel schmarrn oder
sonst. Okay, ich muss sagen, ich und eine Freundin, wir haben uns, die Chrissy, haben uns in Wien mal, wir wollten uns einen Horrorklassiker zu Halloween anschauen und haben uns The Shining angeschaut. Und ich weiß, es ist ein Klassiker. Ich weiß, dass, wie heißt er, der Schauspieler?
Oh Gott, das hast du mich schnell gefragt.
Wir wissen alle, wen wir meinen, ne? Den, der so durch die Tür dann seinen Schädel durchsteckt. Auf ganz crazy. Michael Douglas? Nee.
Nein. Jack Nicholson.
Jack Nicholson, genau. Der ist ja dafür voll gelobt worden. Und ja, Schauspielerleistung, alles super, duper toll. Ich fand den Film nicht gruselig. Das war einfach so viele ausgelutschte Klischees. Damals waren das alles Neuheiten und klar, wie auch immer, aber wenn du so einen alten Klassiker filmst, du hast halt gefühlt alles schon mal gesehen, weil alles schon mal irgendwo als Referenz aufgetaucht ist.
Das ist aber lustig, weil von dem habe ich nämlich wirklich gehört, dass der voll gut sein soll.
Ich fand
und dass der so, aber ich habe auch schon gehört, dass man da unbedingt das Buch lesen muss, weil beim Buch man sich scheinbar wirklich in die Hosen macht.
Nee, das war okay. So ein bisschen, musst du denken, ich bin eh ein Schisser, ich erschrecke mich ja vor allem.
Deswegen wundert es mich gerade, dass du das sagst.
Nee, ich fand den nicht gruselig, wenn ich das mal sag.
Ja. Ja, aber gut, wenn halt irgendwas so, das ist wie bei den ganzen bekannten Serien, Film, Horror, Mördern sozusagen. Wenn man die halt immer und immer wieder sieht, dann verliert es ein bisschen den Horror. Vielleicht ist das bei diesen Szenen und bei den Einstellungen und den Referenzen so, ja.
Ist echt so.
Manchmal sollte man es halt kurz erlassen, nicht immer wieder ein Remake raushauen und sonst irgendwas.
Das ist richtig. Gefühlt gibt es zur Zeit, finde ich, wenn du mich fragst, von allem viel zu viele Remakes. Und jetzt kontroverse Meinung vielleicht, aber diese ganzen Disney-Live-Action-Remakes, ich liebe Disney, aber ich brauche die eigentlich nicht. Ich finde die originalen Zeichentrickversionen eigentlich besser.
Hast du mir nicht vor kurzem ein ganz aufgekratztes WhatsApp geschrieben? Es kommt König der Löwen 2 Mufasa ins
Nein,
Kino.
Nein, es kommt König der Löwen Teil 4. Kein Remake, sondern ein neuer Teil. Das ist eine neue Geschichte. Da bin ich hyped und voll dabei. Also, bitte.
Okay, ja, aber ich muss sagen, ich brauche die Live-Action-Geschichten auch nicht so. Ich weiß noch, dass ich da... Weil ich muss sagen, ich war aber auch nie der größte Dschungelbuch-Fan. Als Kind, es war schon süß, aber es war nicht so der Film, den ich mir immer und immer wieder anschauen wollte.
Nee, ich auch nicht.
Und irgendwann bin ich dann komplett voreingenommen, bei meinen Eltern auf der Couch gesessen. Ich war allein zu Hause und habe so Netflix durchgedruckt und wusste nicht, was ich schauen soll. Und dachte ich mir so, ja, schaust du halt das Dschungelbuch an.
Wie so nicht?
Ich war so geflasht von, also das war das Neue, dieses Live-Action.
Ah.
Ich war so geflasht, wie gut das alles aussah. Wie wunderschön das animiert war und da durch diesen Dschungel und dann sind da die ganzen Pflanzen geflogen und Schmetterlinge und sonst was. Das hat so schön ausgeschaut. Da war ich dann irgendwie beeindruckt. Aber so bei König der Löwen fand ich das schon wieder ein bisschen schräg, weil irgendwie die Mundbewegungen von den Löwen so schräg waren. Und dann mit den neuen Liedern, das hätte ich irgendwie nicht gebraucht.
Da gab es neue Lieder.
Ja, ich glaube, es gab 2 neue Lieder. Dann Die Schöne und das Biest, das habe ich mir irgendwie mit meiner Nichte angeschaut, weil ich dachte, na ja, Emma Watson, das ist cool.
Ich bin voll der Emma Watson-Fan, aber Die Schöne und das Biest, ich bin halt irgendwann eingepennt.
Ja, das brauche ich auch nicht. Ich finde halt so, es gibt so gewisse Geschichten, wo ich mir denke, ja, die benötigen in einer gewissen Hinsicht vielleicht ein bisschen einen modernen Anstrich. Aber König der Löwen zum Beispiel, ne, Entschuldigung.
Was sagen wir zum Harry Potter Remake als Serie?
Da bin ich so gespaltener Meinung, weil ich finde halt irgendwie die Charaktere, die ich habe die Bücher alle gelesen, bevor die Filme rausgekommen sind. Und ich war halt so, trotzdem, Snape sieht für mich im Kopf so aus wie Alan Rickman.
Ja, same. Ich kann mir niemand anderen als Harry Potter vorstellen als Daniel Radcliffe.
Wobei, tatsächlich habe ich mir Harry Potter immer ein bisschen anders vorgestellt. Mit Daniel Radcliffe war ich tendenziell, auch vor allem als Erwachsener geworden ist, immer ein bisschen unzufrieden, weil ich finde, so habe ich ihn mir nicht vorgestellt. Er war lang, er war schlaksig und Daniel Radcliffe war eher klein und eher so gedrungener Körperbau. Das war halt nicht so der schlaksige Typ, finde ich. Also den habe ich mir tatsächlich immer ein bisschen anders vorgestellt, aber ich verbinde halt trotzdem die Charaktere irgendwie mittlerweile voll von dem Bild von den Schauspielern und rein von der Machart und wie die Effekte ausgeschaut haben, da braucht es für mich gerade nichts. Das war nicht, dass ich so unzufrieden war, dass ich sage, ma, diese Schlacht, das war eigentlich nicht schön dargestellt.
Ja, ich denke halt eher, ich fände es voll uncool und schade, wenn es wie bei Fantastic Beasts, also fantastische Tierwesen wird, das, wie du schon mal gemeint hast, das sieht so sehr nach Avatar aus, so krass CGI, überspitzt, dass es eigentlich so ein Alien-Vibe hat. Das hat dieses heimelige Gefühl, das hat dieses heimelige Gefühl von Harry Potter genommen, weil die haben ja alles so quasi wirklich gebaut und eigentlich alles, was nicht CGI gebraucht, also versucht, überall CGI zu vermeiden, das hat es halt so geil echt gemacht, weil es halt zeitweise einfach gebaute Sachen waren.
Das, was das CGI das gab, das war mega gut. Ich weiß noch, als ich da die erste Schlacht mit diesen Zauberstäben gesehen habe, wo die so richtig der Orden des Phönix gegen die Todesser gekämpft hat. Ich war voll gehypt. Ich brauch's gerade nicht. Aber das habe ich letztens mit einer Kollegin besprochen, die dann ein sehr gutes Argument gebracht hat. Ja, aber stell dir vor, jede Staffel ein Buch und du siehst mal wirklich alles, was sie aus den Filmen rausgestrichen haben. Und da dachte ich mir dann wieder, boah, das wäre schon gut, weil ich bin nämlich wirklich aus vielen Filmen rausgegangen und war am Anfang ultra unzufrieden und habe mich furchtbar aufgeregt, weil sie das und das und das und das rausgelassen
haben. Ja, da war ich vor allem beim Orden des Phönix schwer enttäuscht auch, weil beim Orden des Phönix ist so viel rausgeflogen. Ja, okay, das Buch hatte 1000 Seiten, aber trotzdem. B11R!
Das ist so süß, ja. Ich bin noch immer am angefressensten. Das habe ich aber, glaube ich, eh schon mal gesagt, dass sie
Ginnys
und Harrys Moment.
Ganz, ganz kurz, diese Referenz checken nur Leute, die das Buch gelesen haben. Hermine hat einen Verein gegründet und das war halt voll prägnant und präsent für ihren Charakter und ihre Charakterentwicklung. Das hieß B11R, Bund für Elfenrechte, und das kam im Film gar nicht vor.
Ja, und das war halt auch voll wichtig für Rons und ihre Beziehung, weil man so merkt, wie sich das verändert, weil er sich am Anfang immer lustig drüber gemacht und dann bei der Schlacht und Hogwarts sagt er zu ihr, Hermine, wir müssen die Elfen retten. Und dann küssen sie sich das erste Mal, das war alles so süß. Ja, na, also von dem her, ich bin vorsichtig, weil ich will mich nicht zu viel freuen, weil ich habe mich kurzfristig auch auf die Herr-der-Ringe-Serie gefreut und ich finde, die war eher so...
Boah, die Herr-der-Ringe-Serie, ich habe vergessen, dass die existiert. Ich habe 2 Folgen geschaut und dann war es vorbei.
Ja, ich würde sagen, du hast nicht viel versammt. Das war echt nicht so gut.
Dafür, dass es die teuerste Serie war in der Produktion.
Ich glaube, da hat eine Folge 230 Millionen gekostet und ich denke mir so, was? Also wirklich, da fand ich House of the Dragon viel, viel besser, weil das lief ja gleichzeitig. Und als ich die erste gute Folge House of the Dragon gesehen habe und eine Woche später lief dann irgendwie, wie heißt nochmal die Herr der Ringe-Serie überhaupt?
Weiß ich nicht.
Rings of Power. Rings of Power habe ich schon gesagt zu meinem Freund. Ich sag dir, die wird jetzt schlecht, weil es ist unmöglich, dass uns 2 geile Serien gleichzeitig vergönnt sind. Das glaube ich einfach nicht. Und sie war schlecht. Und ja, Witcher ist es auch nicht gut. Von dem her, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin
skeptisch.
Die dritte
Staffel Witcher jetzt.
Ja, die ist die erste Hälfte heraus. Und ich bin so...
Ich muss sagen, ich fand schon die zweite Hälfte von der zweiten Staffel nicht mehr so.
Ja, na, ich fand die erste, aber ich muss sagen, ich fand die erste Staffel auch am Anfang ganz furchtbar, weil ich nicht mal so die Erzählweise, dass mich das so verwirrt hat, sondern ich fand die Effekte so schlecht und ich fand es so komisch erzählt und irgendwie so cheesy Dialoge und ich dachte mir so, Aber dann habe ich es mir nochmal angeschaut, so unvoreingenommen und da habe ich mir dann gedacht, na, es kann schon was, es ist gar nicht so schlecht und auch diese Erzählweise, so im Nachhinein betrachtet, ist das schon irgendwie cool, wie das dann alles Sinn ergibt, aber ab dann ging es irgendwie ein bisschen bergab. Aber ja.
Ja, das Einzige, was noch ist bei der neuen Harry Potter Serie jetzt auch, wo ich mir denke, sie wollen jedes Buch, also 7 Staffeln, jedes Buch eine Staffel, produziert wird es über 10 Jahre. Es ist halt ein zeitliches Commitment, ne?
Ja, und außerdem ist, die werden doch genau dasselbe Problem haben, was sie auch schon während dem Dreh von den Filmen hatten, nämlich, dass die Schauspieler so schnell altern. Kannst du dich noch erinnern, da war früher in der Bravo und alle diese Zeitschriften waren voll damit, ja, sie wollen die Schauspieler neu besetzen, weil sie werden zu schnell alt. Das war früher voll auf dem Gespräch, dass die gesagt haben, die tauschen die jetzt alle aus. Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Hermine Granger, weil sie zu schnell alt werden.
Ja gut, das war, finde ich, glaube ich, auch ein bisschen PR-Gag. War klar, dass die nicht austauschen. Ist doch in Hollywood gang und gäbe, dass 30-Jährige, 17-Jährige spielen.
Weil ich habe mir mal so ein Doku angeschaut über Harry Potter, die Machart. Und dann irgendwo haben sie gesagt, dass zwischen ersten und zweiten Film ja einfach einen Kopf größer geworden ist. Irgendwer. Ich weiß nicht genau, ob das Harry war.
Ich glaube Ron.
Also Daniel Radcliffe. Dass das ihnen wirklich ein bisschen zu schnell gegangen ist, dass sie da wirklich Zeitdruck hatten. Gerade so. Weil das ist so, wenn ich mal denke, jetzt so von, ja, so von 15 bis 17, 18 oder sowas, da ist es nicht mehr ganz so dramatisch, glaube ich, aber so gerade so von 10, die Unterstufe sozusagen. Also das wäre bei uns
12, 13, ja. Ich glaube so zwischen 10 und 13 machst du ja manchmal einen Megaschub.
Ja, und wenn du da Pech hast und du hast irgendwie nicht chronologisch gedreht und auf einmal ist er wieder... Drehst eine Szene irgendwie vom Schuljahrbeginn und der ist auf einmal 10 cm größer als in der Mitte vom Schuljahr, dann hast du schon Pech.
Ja, dann muss er sich hinhogeln.
Mhm.
Aber apropos zeitliches Commitment, wunderschöne
Überleitung. Wir sind drüber mit der Zeit, gell?
Ja, wir sind schon wieder durch und deswegen, lasst uns gerne Feedback auf @dunkelpodcast auf Instagram. Was ihr denn auch so von Remakes hält? Oh, ich mache eine Umfrage bei Spotify. Ihr könnt uns gerne sagen, hyped. Seid ihr hyped für das Harry Potter Remake? Ja oder nein? Und ansonsten? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
Wir hören uns nächste Woche und ich darf jetzt endlich lüften. Macht's es gut und ich hoffe, bei euch ist es nicht so heiß wie bei mir gerade. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao!